Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Jens Rieber.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Einen guten Abend.
Die Weihnachtszeit steht traditionell für ein besinnliches und friedliches Miteinander. Unsere Weihnachtsmärkte kommen jedoch längst nicht mehr ohne verschärfte Sicherheitskonzepte aus. Genau hier, wo jetzt wieder vorweihnachtlich geschmückt ist, wurden vor genau 11 Monaten 6 Menschen getötet und Hunderte verletzt durch eine Amokfahrt auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Der Täter steht inzwischen vor Gericht. Lange war unklar, ob Buden und Karussells in diesem Jahr überhaupt wieder eröffnet wurden. Doch heute Vormittag war es soweit. Wiebke Schindler war für uns mittendrin in der Magdeburger Innenstadt.
Eine besondere Stimmung liegt in der Luft. Vorweihnachtliche Gemütlichkeit, Lichter und der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln. Und doch, es ist ein spürbar stiller Weihnachtsmarkt, ohne die übliche Eröffnungszeremonie, keine Reden, wenig Musik. Die Buden haben einfach aufgemacht, Menschen kommen, wenn auch ungewohnt weniger am ersten Tag. Die Erinnerungen an den Anschlag vor 11 Monaten, sie sind in vielen Köpfen.
Na, es war erst ein komisches Gefühl, aber irgendwie ist es doch wieder schön. Und es ist ja auch viel gesichert hier, sag ich mal.
Wir sind extra heute am ersten Tag gekommen. Als Solidarität, dass also wir gehen dahin, das soll ja weitergehen.
Also Weihnachtsmarkt gehört dazu. Also wir hatten schon Angst, dass er nicht hier eröffnet wird. Und sind ganz froh, dass wir da herkommen konnten.
Dass es weitergeht, ist auch ihr wichtig. Katharina Günther. Am Morgen räumt sie letzte Ware ein. Sie hat den Anschlag miterlebt. Die Verzweiflung, das Chaos damals, alles. Der 20. Dezember 2024 hat sie verändert. Lange war es nicht denkbar, dass sie heute wieder mit ihrem Mann hier steht.
Weil genau an diesem Platz, wo uns so viel Böses passiert ist, den Menschen hier unglaublich schlimme Sachen. Gerade hier wollen wir demonstrieren, dass wir die Kraft haben, dass wir den Mut haben, hier zu sein und das vergessen lassen wollen, was uns passiert ist. Und wir wollen den Menschen, die uns nicht wohlgesonnen sind, zeigen, wir sind hier und wir lassen uns nicht verschrecken.
Hilmar Rothe ist hergekommen. Er hat bei dem Anschlag seine Frau verloren.
Also einmal in der Woche gehe ich immer lang hier und lege eine Blume und so weiter. Und das ist mir ein Bedürfnis.
Ihm ist es wichtig, dass der Markt auch in diesem Jahr wieder stattfindet, als Zeichen, dass der Täter nicht gewonnen hat. Dass der Weihnachtsmarkt öffnet, bis vorgestern war das nicht sicher. Es gab ein langes Hin und Her um die Sicherheitsmaßnahmen. Erst in letzter Minute konnten sich Stadt, Landesverwaltungsamt und Polizei auf ein überarbeitetes Sicherheitskonzept einigen. Nun dürfen keine Fahrzeuge, die mehr als 3,5 Tonnen wiegen, rund um den Altmarkt fahren. Es gibt eine zusätzliche Tempo-30-Zone und massive Absperrungen. Auch in anderen Städten wurden Sicherheitsmaßnahmen verschärft.
Die Polizei ist vorbereitet. Wir haben andere technische Möglichkeiten, technische Sperren. Die Personalstärken für die Weihnachtsmärkte sind hochgefahren worden. Wir haben verschiedenste Maßnahmen etabliert, um jetzt den Menschen die Angst zu nehmen, auf Weihnachtsmärkte zu gehen.
Sie liebt den Zauber der Weihnachtsmärkte nach wie vor. Bei sich zu Hause hat Katharina Günther eine menschengroße Weihnachtspyramide stehen, und zwar das ganze Jahr lang. Der erste Tag heute, er hat ihr geholfen, sagt sie. Vor allem die Gespräche mit Menschen, die wie sie betroffen sind.
Wir lassen uns unseren Spaß, unsere Freude, unsere Harmonie auf dem Weihnachtsmarkt nicht vermiesen. Das ist, es fällt schwer, ja. Ich muss immer noch ein, zweimal schlucken, aber alles wird gut. Das sehe ich so.
Sie wird bis Ende Dezember hier an ihrem Stand stehen. Es ist ihre Art der Verarbeitung.
Gut 3 Monate liegt dieser Moment zurück. Präsident Trump empfängt im US-Bundesstaat Alaska den russischen Präsidenten Putin. Den Mann, der seit Jahren Krieg gegen die Ukraine führt. Doch auch der ausgerollte rote Teppich und große Gesten brachten damals keine Friedensverhandlungen. Heute ist nun zu hören, die US-Regierung hat womöglich mit dem Kreml einen sogenannten Friedensplan ausgehandelt. Europa und die Ukraine waren jedoch nicht beteiligt. Der Plan soll enthalten, dass Russland die eroberten Gebiete behalten kann und noch mehr. Sogar der Teil von Donetsk, der nicht von Russland besetzt ist, soll von der Ukraine abgegeben werden. Dazu unsere Korrespondenten live aus Washington, Kerstin Klein, und aus Kiew, Vasily Golod. Zuerst zu dir, Kerstin, in die US-Hauptstadt. Was sieht denn dieser sogenannte Friedensplan insgesamt vor?
Also offiziell liegt der noch gar nicht vor und auch heute hat sich das Weiße Haus da sehr bedeckt gehalten. Die Sprecherin hat gesagt, das, was da durchgesickert sei, das sei einseitig, nicht das ganze Bild, ohne allerdings zu sagen, was denn das ganze Bild ist, diese ganzen 28 Punkte. Und das, was durchgesickert ist, das liest sich tatsächlich eher wie eine Liste russischer Maximalforderungen. Du hast es gesagt, Gebietsabtretungen, dazu die Forderung, dass das ukrainische Militär geschwächt werden sollte und das alles ohne eine wirkliche Sicherheitsgarantie. Das liest sich tatsächlich erst mal sehr einseitig, wobei man auch sagen muss, das Wort Friedensplan, das scheint auch noch ein bisschen hochgegriffen zu sein. Der Außenminister der USA, der hat gestern auf der Plattform X das eher eine Liste potenzieller Ideen für einen möglichen Frieden genannt.
Von Donald Trump selbst hören wir bislang dazu nichts. Wie ist es denn womöglich zu diesem Plan überhaupt gekommen?
Genau, Trump hat sich nicht geäußert, aber es heißt, er unterstützt diesen Plan. Und das Ganze scheint Steve Witkoff ziemlich im Alleingang organisiert zu haben. Das ist ja eigentlich der Sondergesandte für den Nahen Osten, also eine ganz andere Region. Aber der hat sich offenbar Ende Oktober mit einem russischen Vertreter in Miami getroffen und da diese Liste erstellt. In der vergangenen Woche hat er sich dann ebenfalls in Miami mit einem ukrainischen Vertreter getroffen und ihm das vorgelegt. Heute hat er auch mit dem deutschen Außenminister telefoniert und ihn informiert. Aber es scheint doch so zu sein, dass da Amerikaner und Russen was ausgehandelt haben, wo es jetzt nur noch darum zu gehen scheint, die Ukraine und die Europäer an Bord zu nehmen, was die Europäer ja auch schon kritisiert haben. Wobei die Pressesprecherin von Donald Trump, die hat diesem Eindruck heute ganz klar widersprochen. Die hat gesagt, die USA verhandeln seit Monaten gleichermaßen mit der Ukraine und mit Russland. Man sei immer mit beiden Seiten gleichermaßen um einen Frieden bemüht. Aber auch die hat gesagt, da sei noch viel im Fluss. Das klingt also alles nicht so, als ob ein Friedensschluss hier wirklich kurz bevorstünde.
Danke für diesen Stand aus Washington, Kerstin. Und zu dir, Vasily, in die ukrainische Hauptstadt. Vasily, wie reagiert die Ukraine auf diese Vorschläge aus Washington?
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sehr diplomatisch reagiert. Ihm wurde das Papier heute vorgelegt bei einem Treffen mit hochrangigen US-Vertretern. Er hat deutlich gemacht, dass die Ukraine schon immer an Frieden interessiert war. An der Ukraine liege es nicht, dass es keinen Frieden gibt. Er hat sich bedankt für jede diplomatische Initiative. Er hat aber eben auch deutlich gemacht, dass sich die Ukraine nicht auf alles einlassen könne, dass es gewisse Prinzipien gebe. Diese Positionen habe er übermittelt und er hat die Bereitschaft deutlich signalisiert, wiederholt, dass er in den kommenden Tagen bereit ist, mit Donald Trump, mit dem US-Präsidenten zu sprechen über weitere Details und eben deutlich gemacht, die Ukraine muss mit einbezogen werden, aber eben auch die europäischen Partner.
Der US-Plan übernimmt, wir haben es eben gehört, Forderungen Russlands wie zum Beispiel Gebietsabtretungen. Inwieweit kann Präsident Selenskyj darauf überhaupt eingehen?
Jeden Tag kämpfen ukrainische Soldaten mit ihrem Leben dafür, dass Russland nicht noch mehr Gebiete besetzt, nicht noch mehr Heimat der Ukrainerinnen und Ukrainer raubt. Und es liegt nicht an Präsident Selenskyj allein. Er kann gar nicht darüber entscheiden, ob Gebiete abzutreten sind. Das ist in der Verfassung klar geregelt. Das müsste in der gesamten Ukraine abgestimmt werden, also einschließlich der jetzt besetzten Gebiete. Und wir sehen auch, dass es überhaupt gar keine Mehrheit im Land dafür gibt, Gebiete an Russland abzutreten. Wozu die Ukraine ja schon seit längerem bereit ist, ist, den Krieg einzufrieren, den Frontverlauf dort einzufrieren, wo er jetzt verläuft, und dann Gespräche zu führen, Verhandlungen zu führen. Diese Bereitschaft unterstreicht Selenskyj eigentlich seit Monaten. Und jetzt liegt es tatsächlich an Russland, ob es eine Bewegung gibt, ob Russland wirklich Frieden will. Bisher deutet nichts darauf hin. Und wir haben jetzt am Abend die Nachricht bekommen, in Ternopil im Westen der Ukraine, wo gestern eine Rakete Menschen getötet hat, sind noch zwei weitere Leichen gefunden worden. Also 28 tote Menschen im Westen der Ukraine. Der Krieg wird also mit unverminderter Brutalität von russischer Seite aus weitergeführt.
Danke auch dir, Vasily, für diese ersten Informationen und Reaktionen zum möglichen Friedensplan. Wir haben also gerade gehört, welche Verhandlungen dazu womöglich anstehen für Europa und insbesondere für Präsident Zelensky. Doch wie fallen die Reaktionen in der ukrainischen Bevölkerung aus? Unsere Korrespondentin Susanne Peterson hat heute mit Menschen gesprochen, die immer wieder die russischen Luftangriffe erleben müssen. Und sie war auch bei den Soldaten, die an vorderster Front in diesem Krieg kämpfen.
Schießtraining an einem geheimen Ort, knapp 30 Kilometer von der Front und aktiven Kämpfen entfernt. Diese Infanteristen waren alle schon an der Front, doch die Lage ist schwierig, deshalb nutzen sie jede freie Zeit, um zu trainieren. Es ist wichtig zu wissen, wie man sich abhärtet. Körperliches Training ist dafür ständig notwendig. Man muss sich bewegen, vor Drohnen verstecken, von Punkt zu Punkt gelangen, um erfolgreich mobil zu bleiben. Hier in der Region Kharkiv gelingt es ukrainischen Truppen aktuell, Russlands Vorrücken aufzuhalten. Doch der Druck entlang des Frontgebiets ist hoch und der Winter im Krieg ist besonders hart. Die Schwierigkeiten liegen aktuell im Wetter. Es herrscht derzeit sehr starker Nebel und es regnet. Das bedeutet, dass der Feind nur sehr schwer zu erkennen ist. Sie bewegen sich im Nebel und dort ist es sehr schwierig, sie zu sehen. So gelang es russischen Truppen, auch im Donbass erneut vorzurücken. Immer mehr Zivilistinnen und Zivilisten müssen ihre Heimat verlassen. Wir besuchen ein Transitzentrum in Lozova, einem Ort, an dem viele Busse mit Geflohenen täglich ankommen. Hier kriegen sie erste Hilfsangebote und Orientierung, so wie Natalia. Unsere Fensterrahmen flogen mit den Fenstern davon, drei Fenster sind weg. Und deshalb sind wir evakuiert worden. Wir wissen nicht weiter, nicht wohin mit uns. Wir haben das so satt, im Alter herumzuwandern, keinen Ort zu haben, nichts. So geht es den meisten hier, auch Svetlana. Die 52-Jährige kommt aus Kramatorsk. Die Stadt steht nahezu täglich heftig unter russischem Beschuss. Ich möchte, dass dies endet, dass die Kinder nach Hause zurückkehren können, dass die Stadt wieder wie zuvor floriert, dass Menschen und Unternehmen arbeiten können, dass Kindergärten und Schulen wieder geöffnet werden. Die Lage im Donbass ist schrecklich. Ich finde es sehr schlimm, dass sie den Frieden ohne uns planen. Mit sie meint Svetlana US-Präsident Trump und diejenigen, die weit entfernt den ukrainischen Frieden verhandeln wollen. Dass ihre Heimat ukrainisch bleibt, ist ihr größter Wunsch, so wie von vielen in den umkämpften Gebieten. Das ist auch die Erfahrung vom deutschen UNICEF-Chef, der das Transitzentrum im Sommer mit aufgebaut hat.
Ich habe vor allem erfahren, dass gerade die jungen Leute sehr daran hängen und sehr daran glauben, hier in der Region Kharkiv in Frontlinengebieten ihre Zukunft gestalten zu wollen. Dass ihnen extrem wichtig ist, eben mit Freundinnen und Freunden, mit ihrer Familie hier zu sein.
Niemand wünscht sich den Frieden deshalb sehnlicher herbei als die Ukrainerinnen und Ukrainer selbst. Doch einem von den USA und Russland diktierten Frieden misstrauen sie und fürchten, er würde nicht halten.
Seit mehr als 30 Jahren beschleunigt Nvidia unser Leben. In den 1990ern mit Grafikchips, die Computerspiele schöner und schneller machten. Die Chips wurden immer leistungsfähiger. Schon lange können sie in der Industrie Forschung eingesetzt werden. Nvidia selbst wuchs dabei auch immer weiter. Doch es war der KI-Boom, der Nvidia zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt machte. Ein so rasanter Aufstieg, der an den Börsen weltweit auch Sorgen vor einer KI-Blase wachsen ließ. Gestern Abend waren die neuen Geschäftszahlen von Nvidia daher angespannt erwartet worden. Joscha Bartletz und Oliver Feldfort berichten.
Professor Kevin Bauer beschäftigt sich an der Goethe-Uni in Frankfurt am Main jeden Tag mit künstlicher Intelligenz, geht mit seinen Studenten in den Vorlesungen und danach auch die Entwicklung von Tech-Unternehmen wie Chipgigant Nvidia durch. Der Hype geht weiter, die neuesten Zahlen wieder positiv und auch der 33-Jährige ist ziemlich beeindruckt.
Ich finde, die neuen Zahlen spiegeln wieder, welche zentrale Rolle Nvidia tatsächlich in der Tech-Industrie spielen. Sie bieten diese fundamentale Hardware an, die ganz, ganz zentral ist, dass wir überhaupt diese ganzen Technologieentwicklungen im Bereich KI sehen können.
Mit solchen Chips formt Gründer Jensen Huang aus dem amerikanischen Unternehmen in den vergangenen 20 Jahren das größte und wertvollste der Welt. Es designt Grafikprozessoren und andere Halbleiterchips, genutzt für PCs, Rechenzentren und damit auch für künstliche Intelligenz. Die Basis für Programme wie ChatGPT. Der Aktienkurs explodiert in den vergangenen 10 Jahren nahezu von 78 Cent auf 196 Dollar, eine Steigerung von 25.000%. Und die Entwicklung geht weiter. Im dritten Quartal dieses Jahres stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 62%, der Gewinn sogar um 65%.
Wir haben einen massiven Hype, gar keine Frage. Und die Hightech-Werte sind alle hoch bewertet. Aber man muss auch sehr klar erkennen, dass auch fundamental geliefert wird. Das heißt, Umsätze und Gewinne sind auch wirklich hervorragend von diesen Hightech-Werten, sodass man sagen kann, diese hohe Bewertung ist auch ein Stück weit rechtfertigt.
Nvidia arbeitet eng mit vielen anderen Tech-Riesen zusammen. Doch genau das birgt auch Risiken, warnt der KI-Experte.
Weil sie so stark vernetzt sind, entstehen eben sehr große Abhängigkeiten in diesem sehr, sehr, sehr konzentrierten Markt, weil alle Unternehmen in dieser Tech-Industrie miteinander stark verwoben sind. Kann dann dazu führen, dass wenn eines dieser Unternehmen den Hype nicht erfüllen kann und wir enttäuscht werden, dass die Probleme dieses einen Unternehmens sich letztlich wie eine Art Dominoeffekt auf die anderen Unternehmen auch auswirkt.
Doch die Bedeutung von KI werde weiter steigen, meint auch er, und dadurch auch die von Unternehmen wie Nvidia.
Und dazu Anja Kohl an der Frankfurter Börse. Anja, die Börse hat einige Tage gezittert. Wie groß ist jetzt die Erleichterung?
Ja, sehr groß, weil Nvidia ist der Lieferant von Hochleistungschips für KI. Nvidia wird gesehen als Gradmesser für die gesamte Entwicklung der KI-Industrie. Und man kann feststellen, Nvidia wächst. Und damit liegt nahe, dass auch die KI-Industrie weiter wächst und es ihr relativ gut geht. Nvidia ist auch systemrelevant. Da hängen ganz viele andere Unternehmen dran. Zum Beispiel Cloud-Dienste, Serverbetreiber, Netzwerkspezialisten, Energietechnik, Kühltechnik etc. etc. Das heißt, hat Nvidia einen Schnupfen, dann hat es bestimmt auch bald die ganze Branche. Es ist umgekehrt, Nvidia geht es gut. Das wird als gutes Zeichen gesehen, auch für die US-Wirtschaft. Denn die Investitionen in KI sind mittlerweile der Haupttreiber der US-Wirtschaft. Und insofern ist gut, dass Nvidia nicht enttäuscht hat.
Ja, viele Anleger haben Nvidia ja in ihren Indexfonds, in ihren ETFs. Warum ist die Bedeutung von Nvidia da so groß?
Weil der KI-Boom so groß ist und Nvidia ist ja zum wertvollsten Unternehmen der Welt geworden mit einer Bewertung von mehr als 4 Billionen US-Dollar. Das ist doppelt so viel wie alle 40 DAX-Konzerne zusammen. Dieser KI-Boom treibt die Bewertung. Nvidia ist in großen Indizes und wenn die abgebildet werden wie ein MSCI World oder ein S&P 500, da legen alle in Nvidia an. Der Hype treibt quasi den Hype weiter und insgesamt ist es aber so, eigentlich ist Nvidia ein Lieferant, nichts weiteres. Es gibt die Infrastrukturhersteller wie Microsoft und Amazon und Google und Nvidia der Lieferant eben für die Chips.
Es läuft also weiterhin gut für Nvidia. Besteht denn trotzdem weiterhin die Sorge vor einer KI-Blase an der Börse?
Unbedingt, weil es wird unheimlich viel in KI investiert, aber die wenigsten Unternehmen verdienen wirklich Geld mit KI. Was im Moment passiert ist, man optimiert die Prozesse, man hat Produktivitätsgewinne. Auch Jobs sind natürlich schon zum Teil betroffen, die abgebaut werden durch Ersatz durch KI. Aber richtig Geld verdienen tun die wenigsten und deshalb hat man die Sorge vor einer Blase, falls sich die Investitionen am Ende nicht rechnen und in Gewinn ummünzen. Wenn die Blase platzt, wird es viele Verlierer geben. Die Gewinner, die dann noch da sind, werden die nächste Entwicklung maßgeblich bestimmen.
Danke nach Frankfurt am Main, Anja Kohl.
Gerne.
Es ist ein riesiges Problem in unserer Gesellschaft und trotzdem kaum sichtbar. Denn Gewalt gegen Frauen findet meist hinter verschlossenen Türen statt. Es sind vor allem Ehemänner, Partner oder Ex-Partner, die Frauen schlagen, verletzen oder sogar töten. Mit solchen Aktionen sollen Femizide und die Opfer sichtbar gemacht werden. Erstmals wurden nun in einer Studie Tathergänge und Beweggründe für Femizide genauer untersucht von der Universität Tübingen und dem Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen. Laura Bisch und Franziska Ehrenfeld.
Diana König bleiben nur noch die Erinnerungen an ihre Tante Lydia, denn sie wurde ermordet.
Kurz vor ihrem Mord? Da hat sie Bilder geschickt von Hamburg. Sie wollte mir Hamburg zeigen.
Aber dazu kam es nie. Der Täter war Lydias langjähriger Partner. Kurz vor dem Mord hatte sie sich von ihm getrennt. Das ist jetzt rund 6 Jahre her.
er hat sie bewusst umgebracht. Er hat entschieden, sie mit Kopfschüssen hinzurichten. Er hat es getan, er hat diesen Femizid vollzogen.
Ein Femizid, das ist eine versuchte oder vollendete Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist. Wissenschaftler aus Tübingen und Hannover haben für eine neue Studie Fälle aus 5 Bundesländern untersucht, alle aus dem Jahr 2017. Denn Studienleiter Jörg Kinzig wollte nur Fälle heranziehen, bei denen bereits ein Urteil gefallen ist. Das Ergebnis? Von 292 versuchten oder vollendeten Tötungen stuft die Studie 133 als Femizide ein, also fast jede zweite Tat. Bei fast allen davon, in 108 Fällen, waren die Täter die männlichen Partner.
Und da ist zum Beispiel ein Erkenntnis gewesen, dass sich die Frauen, auch wenn es eine Gewaltvorgeschichte gegeben hat, in der Regel oder nicht mehrheitlich an die Polizei wenden und auch kein Frauenhaus aufsuchen.
Anders bei dieser Frau. Wir nennen sie Fatima E. Mit ihren Kindern versteckt sie sich zurzeit an einem unbekannten Ort vor ihrem Ehemann und ihrer Familie. Denn Fatima E. fürchtet, Opfer eines Femizides zu werden, weil sie ihren Mann verlassen hat. Aus Sicht ihrer Familie eine Schande.
Es hat alles damit zu tun, dass ich eine Frau bin. Zumal die Ehre nur eine Frau kaputt machen kann, mit dem Stolz eines Mannes. Dass der aber auch wiederhergestellt werden kann, durch den Tod.
Fatima E. ist deutsche Staatsbürgerin mit Migrationsgeschichte. Ausgangssituationen wie ihre tauchen in der Studie immer wieder auf. Doch laut Studienleiter Kinzig ist die Migrationsgeschichte oft nicht der einzige Grund. Auch Faktoren wie Armut können eine Rolle spielen.
Man darf das auch nicht nur auf den Migrationshintergrund runterbrechen, weil diese Personen befinden sich in der Regel aufgrund der Bedingungen auch in einer schwierigen sozioökonomischen Lage.
Femizide in der Gesellschaft sichtbar machen. Dafür setzt sich Diana König in Ludwigshafen mit diesem Projekt ein. Jedes einzelne Plakat soll eine Botschaft unterstreichen, nämlich
ist von der Gesellschaft immer so als, ja, es ist Privatsache. Nein, es geht die Gesellschaft, es geht uns alle an. Es geht uns alle an. Hinschauen, nicht wegschauen.
Das Schicksal einer Familie aus Hamburg, Eltern und ihre zwei Kinder, die in diesem Istanbuler Krankenhaus gestorben sind, es beschäftigt längst auch die türkische Politik und wirft immer neue Fragen auf. Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass sie durch eine Vergiftung ums Leben kamen, nachdem in ihrem Hotel ein chemisches Mittel zur Schädlingsbekämpfung versprüht wurde. Und möglicherweise war das kein Einzelfall, denn nach Recherchen des Bayerischen und des Norddeutschen Rundfunks kam schon vor einem Jahr eine 21-jährige Deutsche unter ähnlichen Umständen ums Leben.
Der Istanbuler Stadtteil Kadıköy, eine bei Studenten beliebte Gegend auf der asiatischen Seite. Jedes Jahr zieht es auch tausende Austauschstudenten hierher. Eine von ihnen, die 21-jährige Marlene. Anfang November vergangenes Jahr klagen sie und ihre beiden Mitbewohner plötzlich über starke Übelkeit und Schmerzen. Am nächsten Morgen liegt Marlene bewusstlos in ihrem Zimmer. Sie wird ins Krankenhaus eingeliefert. Noch am selben Tag stirbt sie. Seitdem versuchen ihre Eltern herauszufinden, wer für ihren Tod verantwortlich ist. Noch immer gibt es kein Verfahren.
Das macht uns extrem wütend auf der einen Seite. Es ist unfassbar traurig. Und wir fühlen uns einfach komplett alleingelassen.
Lange sei in eine falsche Richtung ermittelt worden. Lebensmittelvergiftung heißt es, obwohl es sehr schnell Hinweise gibt, dass in Marlenes Nachbarwohnung giftige Pestizide eingesetzt wurden.
Die Polizei ist zu dem Apartment gefahren, das verdächtigt war. Das war das unterliegende Apartment, das abgeklebt war und ist dort auch im Apartment drin gewesen und hat entsprechend dort auch wohl Mittel festgestellt.
Das geht auch aus dem Gerichtsgutachten hervor, das der ARD vorliegt. Marlene sei an einem Insektizid zur Bettwanzenbekämpfung gestorben, heißt es darin. Der Geruch des Gases, das in ihre Wohnung zieht, ähnelt Knoblauch, ist für die junge Frau also kein Alarmzeichen. Ihr Fall weist für Mediziner Parallelen zur Hamburger Familie auf.
Zimmer, die direkt übereinander sind, unzureichend abgeklebt und isoliert worden sind. Und dieses Gift ist vom Bad aus, wahrscheinlich in das Zimmer oben drüber hinübergewandert.
Wir finden in türkischen Medien weitere Fälle, bei denen Insektizide als Todesursache gelten sollen. Unter den Opfern auch Kinder. Wie ist das möglich? Die Gesetze zur Schädlingsbekämpfung sind in der Türkei ähnlich streng wie in Europa. Nur lizenzierte Firmen und Personen dürfen sie ausführen. Doch es fehlen die Kontrollen, sagen Experten, auch im Fall der Hamburger Familie. Weder der Eigentümer noch das Personal verfügte über eine Zulassung. Niemand hatte eine Bescheinigung über die Anwendung eines solchen Mittels. Diese Fragen sind im Fall von Studentin Marlene noch immer nicht geklärt. Ihre Familie hat sich einen türkischen Anwalt genommen. Er sieht Versäumnisse bei den Behörden mit fatalen Folgen.
Wenn dieser Fall, wie Sie gesagt haben, vor einem Jahr aufgeklärt worden wäre, schneller, dann glaube ich, vielleicht diese vier Leute oder mehrere Leute wären nicht gestorben.
Das glauben auch Marlenes Eltern. Ein Grund, warum sie jetzt an die Öffentlichkeit gehen.
Wir können das Geschehene nicht mehr ungeschehen machen. Unsere Tochter wird nicht wiederkommen. Möchten wir natürlich unbedingt verhindern, dass sowas in Zukunft, wie es jetzt gerade auch wieder passiert ist, unbedingt verhindert wird, dass das nochmal passieren kann.
Sie hoffen, dass nun endlich der Prozess startet und die Verantwortlichen für den Tod ihrer Tochter zur Rechenschaft gezogen werden.
Und wir machen weiter mit dem Nachrichtenüberblick mit dir, Jens.
Um Geflüchtete abzuschieben, darf die Polizei nicht ohne richterliche Erlaubnis gewaltsam in Flüchtlingsunterkünften eindringen. Das Bundesverfassungsgericht gab damit der Beschwerde eines Asylsuchenden statt. Im betreffenden Fall war die Tür zu seinem Zimmer im Jahr 2019 von Polizisten gewaltsam geöffnet worden, weil die Behörden den Mann abschieben wollten. Zuvor hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg den Einsatz für rechtens erklärt. Das Gericht muss über den Fall nun neu entscheiden. Rund 1,8 Millionen Elektrofahrzeuge sind mittlerweile auf deutschen Straßen unterwegs. Doch viele Autofahrer zögern noch beim Umstieg auf ein E-Auto. Grund sind häufig fehlende oder mangelhafte Lademöglichkeiten. Der heute vorgestellte Masterplan Ladeinfrastruktur der Bundesregierung soll das ändern. Vorgesehen sind unter anderem transparente Preisangaben beim Aufladen und mehr einfache Bezahlmöglichkeiten. Zudem sollen Ladestationen in Mehrfamilienhäusern gefördert werden. Entlang der Bundesstraßen und Autobahnen sollen weitere Schnellladestationen für E-Lkw entstehen. Kulturstaatsminister Weimar steht seit Tagen in der Kritik. Ihm wird eine mögliche Vermischung zwischen seinem Amt und seiner Verlagsgruppe vorgeworfen. Jetzt hat der parteilose Minister die Konsequenzen gezogen und angekündigt, dass er seine Anteile an der Weimar Media Group an einen Treuhänder überträgt. Damit wolle er, so Weimar, jeglichen Anschein eines Interessenkonflikts vermeiden, der aber nie bestanden habe. Weimar hielt bislang 50% der Anteile, seine Frau behält die andere Hälfte. Um die Wälder weltweit besser zu schützen, unterstützt die Bundesregierung einen neuen Fonds mit 1 Milliarde Euro, bereitgestellt über 10 Jahre. Das gab Umweltminister Schneider am Rande der Weltklimakonferenz in Brasilien bekannt. Länder, die ihre Wälder erhalten, sollen nach dem Modell belohnt werden. Umgekehrt sollen sie für jeden zerstörten Hektar Wald Strafe zahlen. Unterdessen forderte UN-Generalsekretär Guterres eine Einigung bei den Klimazielen. Er forderte einen drastischen Rückgang der Emissionen. Die COP30 geht morgen zu Ende. In Südafrikas Hauptstadt Pretoria sind die ersten Teilnehmer des G20-Gipfels eingetroffen. Beim Treffen der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer nehmen in diesem Jahr nur 13 der 19 Staats- und Regierungschefs teil. Die Präsidenten der USA, Chinas und Russlands haben ihre Teilnahme abgesagt. Gastgeber Südafrika empfing am Abend zum Auftakt Vertreter der Europäischen Union in Johannesburg. Kanzler Merz wird morgen in Südafrika erwartet.
Heute vor 80 Jahren begannen die Nürnberger Prozesse. Sie fanden vor einem Gericht statt, allerdings waren 4 Siegermächte beteiligt mit 4 Rechtssystemen. Übersetzt wurde in 4 Sprachen. Die Prozesse gegen die Kriegsverbrecher waren so nur mit Simultandolmetschung möglich und sie gelten bis heute als ihr Ursprung. Ob Französisch, Englisch, Russisch oder Deutsch, die Simultandolmetscher und Dolmetscherinnen mussten die Worte der Kriegsverbrecher, ihre Lügen, ohne eigene Emotionen dabei übersetzen. Caroline Schmidt über Zeitzeugen von damals und die junge Generation der Dolmetscher, die bis heute auf die historischen Prozesse schaut.
Technikprobe für eine Unternehmenskonferenz in Hamburg. Eike Christine Fester ist seit anderthalb Jahren Simultandolmetscherin. Dafür hat sie ein Masterstudium absolviert. Anderen Menschen eine Stimme zu geben, sei faszinierend und herausfordernd zugleich.
Ich versuche dann auch, wenn die Person ein Lachen in der Stimme hat, das auch irgendwie wiederzugeben, weil man möchte ja auch, dass das ganze Publikum den gleichen Eindruck von der Person hat.
Der technische Fortschritt machte Simultandolmetschen vor 80 Jahren bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen erst möglich. Mikrofone und Kopfhörer damals noch klobige Geräte mit miserabler Tonqualität. Nur wenn langsam gesprochen wird, konnten die Dolmetscher übersetzen.
That is a political question.
Ins Englische, Französische, Deutsche, Russische. Hohe Konzentration war erforderlich. Einer der damaligen Dolmetscher erinnert sich 2008.
Because you could not.
Man durfte nicht mehr als 6 Sekunden hinter dem Redner zurückbleiben, damit man den Faden nicht verlor.
So you didn't lose the sequence.
Man konnte sich also nicht die Nase putzen und nicht niesen, denn dann hätte man ein paar Worte verpasst und ein paar Worte konnten entscheidend sein.
Der Kern des Prozesses? Können die Angeklagten persönlich verantwortlich gemacht werden für den Angriffskrieg, die Kriegsverbrechen, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Sie weisen jegliche Schuld von sich. Die Übersetzer müssen alles eins zu eins wiedergeben.
Wir haben geschworen, alles, was gesagt wird, wortgetreu zu übersetzen. Da können Sie nicht einfach aufstehen und Lügner, Lügner rufen. Das wäre das Ende der Karriere. Sie müssen diese Lügen wortgetreu wiedergeben. Das ist nicht einfach, glauben Sie mir, aber Sie müssen es tun, sonst geraten Sie in Schwierigkeiten.
12 hochrangige Nazis werden zum Tode verurteilt. An die Rolle der Simultandolmetscher erinnert in Hamburg eine Wanderausstellung. Manche von ihnen waren selbst Holocaust-Überlebende.
Wenn ich einen Hut auf hätte, würde ich den ziehen bei jedem einzelnen dieser Kollegen, die Pionierarbeit geleistet haben und die ja häufig persönlich auf traumatische Weise betroffen waren, auch von dem Naziregime, von der Verfolgung der Juden, aber auch Andersdenkender, wie wir wissen.
Schnell sein, neutral bleiben und trotzdem Stimmungen und Gefühle der Sprechenden richtig transportieren. Fester macht sich keine Sorgen, dass künstliche Intelligenz ihren Job überflüssig machen könnte, schon allein wegen der Vertraulichkeit.
Möchte man vertrauliche Unterlagen in diese KI füttern? Zur Vorbereitung möchte man vertrauliche Unterlagen besprechen während der Veranstaltung? Stellt sich die Frage, möchte man das in diese KI einspeisen? Und wenn nicht, ist man bereit, Ungenauigkeiten hinzunehmen, weil die KI damit nicht trainiert worden ist?
Ein optimistischer Blick in die Zukunft und stolz auf die Pioniere ihrer Zunft. So schaut Eike Christine Fester auf ihren Beruf.
Wir schauen jetzt mit Sven Plöger aufs Wetter und auf die nächsten kalten Nächte. Was erwartet uns denn, Sven?
Ja, das war das absolute Stichwort, Helge. Wir müssen uns an wieder sehr tiefe Temperaturen gewöhnen, die wir bisher natürlich noch nicht hatten. Also das ist jetzt ein kalter Spätherbst und deswegen gibt es sofort den Trend und wir rutschen mal nach Rosenheim, nach Oberbayern die nächsten Tage. Das ist die obere Linie um den Gefrierpunkt und hier geht's in den nächsten Nächten, in der kommenden noch nicht so doll, weil Wolken da sind, aber dann, wenn die weg sind, nach zum Sonntag bis minus 10 Grad kalt. Der Wetterablauf ist folgender. Wir haben es jetzt in dieser Nacht im Süden mit Wolken und noch ein bisschen Schnee oder ganz in den tiefsten Lagen Regen zu tun. Auch im Westen schrappen ein paar Wolken und auch Flocken vorbei. Ansonsten sehen Sie für den morgigen Tag viel wolkenfreies Gebiet, viel Sonnenschein. Ganz im Norden vielleicht mal ein paar Graupelschauer möglich. Die Temperaturen dann in den Frühstunden, wenn es klar ist, schon in der kommenden Nacht minus 6 bis minus 9 Grad. Ganz im Westen am Wasser und im Süden unter den Wolken nicht ganz so kalt. Und morgen Nachmittag in der Westhälfte 4 bis 6. Weiter nach Osten minus 2 bis plus 3 Grad. Also irgendwie eher Winterwetter im Herbst. Die Aussichten Samstag ganz im Norden ein bisschen Niederschlag. Sonst nach kalter Nacht viel Sonne. Und am Sonntag kommen aus Westen Wolken erst Schnee, dann Regen und damit Glättegefahr in der Osthälfte noch schön. Ich habe noch etwas für Sie mitgebracht. Sie erinnern sich, Ende Oktober gab es den Hurricane Melissa. 405 Kilometer pro Stunde war die Spitzenwindböe und die wurde jetzt verifiziert. Und da habe ich mir gedacht, ich muss doch mal nachrechnen, was das für eine Kraft, ein Gewicht auslöst. Denn Das ist 16 Mal so stark wie 100 Kilometer pro Stunde. Und ich habe für mich mal nachgemessen. Ich bin 1,90 Meter groß, 60 Zentimeter breit, also ungefähr so oder eben so. Jetzt drehen wir mich mal kurz rum. Meine Fläche 0,75 Quadratmeter, weil ich ja auch Beine habe, die sind rund und Arme und ein paar Lücken dazwischen. Mit dieser Windgeschwindigkeit lastete ein Gewicht, wenn es denn durch mich erlebt worden wäre, von 591 Kilogramm auf mir. Will heißen, Luft, Atmosphäre, Natur hat unfassbar viel Kraft.
Wir nehmen immer so viel von dir mit. Sehr anschaulich. Vielen Dank, Sven. Auch für die Aussichten heute Abend. Danke dir. Und das waren unsere Tagesthemen. Mit dem satirischen Blick geht es jetzt hier weiter.
Nämlich mit Nur im Ersten und danach folgt die Caroline Kebekus Show.
Und morgen Abend sind wir zur Freitagszeit um 21.45 Uhr für Sie da. Wir freuen uns auf Sie. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.